10. Januar 2005, Kurt Schlosser, Hotel Alpha 1, Delta Alpha Romeo.
Ex-Hotel Alpha 6 Radio.
Kurt, meine erste Frage, erzählen Sie uns, wann Sie geboren sind, wo Sie geboren sind, über Ihre Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, über Ihr eigenes Leben, einen kurzen Lebenslauf.
Ja, geboren bin ich hier in Sopron, 1920, am 13. Juni. Die Eltern stammen aus Siebenbürgen, aus Großungarn, jetzt Rumänien. Sie waren sächsische Deutsche. Ja, und wir sind alle drei Buben, was wir waren, Geschwister, sind alle da geboren. Und seitdem leben wir hier. Das ist bei mir 85 Jahre.
85 Jahre. Irgendwann einmal, einige Jahre ist das schon her, sind Sie zum allerersten Mal mit dem Rundfunk oder mit dem Amateurfunk in Verbindung gekommen?
Wie war denn das? Amateurfunk eigentlich erst in die 38er Jahre. Weil vorher war ich als Elektriker in ein Großkaufhaus angestellt, oder dort habe ich meine Lehrzeit abgelernt. Und dort war auch eine Radioabteilung und dort habe ich das so langsam mitbekommen, den Funk. Und dann habe ich ältere Freunde gehabt, leider leben sie nicht mehr. Das waren alle große Funker und ein Elektromeister war auch großer Funker. Das gedacht hat, und dann bin ich hineingewachsen, weil da habt ihr Ölburg schon eine eigene Kurzhörstation gehabt, Amateurstation. Nicht politisch, nicht militärisch, ganz privat. Das war die zweite Militärakademie.
War das diese Kadettenschule?
Ja, die Kadettenschule.
Das war Hotel Alpha 2 Fox Alpha?
2 Fox, ja. Mhm. Das haben Sie vielleicht auch das Bild gesehen von der Station. Und dort war ich, dort habe ich dann kennengelernt die anderen Ölburger. Da waren nach Budapest zweite Stadt, wo wir waren 8 bewilligte Amateure in der Stadt. Mhm. Bis 1942.
Wie ist es zu dieser Station in der Kadettenschule gekommen?
Ja, das haben mir scheint dort die Kadetten gebildet, weil dann haben sie die von Budapest gebracht, einen Radiofunker, und der als Funkamateur die ganze Gruppe geleitet hat, das Funk, und die anderen haben die Professoren dort und Phoni und die technische Bekenntnisse gelernt, haben aber ein Faltbrett bekommen und dazu die Bauteile, haben angefangen mit dem kleinsten Gerät und dann bis zu Gleichrichter, bis zu 2 Röhren, und dann kleine Sender mit alles so auseinanderzunehmen und auf Holz montiert.
Aber es hat nur einen einzigen Lizenzinhaber gegeben. War das ein Professor oder?
Nein, das war die Schule.
Die Schule als solche.
Die Schule war das Militärschule. Und dort waren vom Militär keine Zuständigen, die waren alle von der Stadt aus. Hat die Jugend, was halt Interesse gehabt hat. Mhm.
Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen zum Thema Radio. Sie sagten, Sie seien in einer Radiohandlung.
Ja, gewesen. Ja.
Das heißt, Sie hatten einmal
Normalradio.
Eine allererste
Normale Radio.
Erzählen Sie mir von Ihrer ersten Begegnung mit dem Radio.
In meiner Lehrzeit. Dort war mein Meister, der was der Radiomechaniker war, weil damals war ja das kein Fachradio. Das war nur eine Gelegenheit, weil dann sind die ersten Radio in Betrieb gekommen und in Verkauf, was sich nur die größeren und besseren wohlhabenden Leute sich leisten können.
Also Sie selbst haben nicht Radios gebaut?
Ja, ich habe dann schon gebaut. Ich habe gebaut bis und auch die Nehmigen war auch verkauft. Und so bin ich dann immer besser. Ne? Und dann habe ich die Interesse an Kurzwellen, da habe ich gehabt, zwei, drei gute Freunde von der Hochschule. Das war der Hotel 3X, dann war der Richli, mit dem ich am meisten war, der war Ödenburger. Und der auch, der war auch Sendanlage gehabt und der Meister Schilling, was auch jetzt eine Schule gibt, eine technische Schule, nach seinem Vater ernannt. Und der Sohn war auch großer Funkamateur, aber der hat es sich leisten können, weil er hat alles bestellt und bestellt, er gekauft und so funktioniert. Aber Verbindungen hat er nicht viel gemacht, weil dann sind wir öfters, weil er hat nicht weit von uns gewohnt. Er hat eine große Sendeanlage gehabt, was so vielleicht wie die drei Kästen sind. Und Ampermeter gezeigt, 12 oder wie viel Ampere, aber Verbindung haben wir keine machen können. Und dann sind wir mit meinem Freund draufgekommen, ja, das geht ja nicht, weil am Fenster waren in die Spuren aufgewickelt, der Draht. Und so war er auf die Antenne gehängt. Und wir haben damals mit SO 15er Dunstraumröhre, 10 Watt Leistungsröhre, die habe ich dann von einem gut bekannten Radio- oder Elektromeister, der sich beschäftigt hat, auch mit Radioreparaturen. Und der hat auch Bestandteile verkauft, wenn jemand gekauft hat. Und so nach Bestellung hat er jedes Stück kommen. Wir haben den ersten Sender gebaut und da langsam mit eine Zeit lang schwarz als Hörer nur mit einer richtigen Scheine, ich habe oben gewohnt am Krutzenberg, wo diese große Kaserne ist, und er da unten auf der, in der Stadt und der dritte Freund oben auf der Karlshöhe auf. Na, und dann so nacheinander, ich war der Letzte, der die Sendebewilligung bekommen hat.
Haben Sie nie Angst gehabt, dass Sie von der Polizei in irgendeiner Weise ausgeforscht werden? Oder?
Ja, vor dem Krieg. Vor dem Krieg nicht, aber nach dem Krieg. Nein, das war mit Erlaubnis und nicht solche Schwierigkeiten wie heute sind, ja, dass man keine Antenne bauen kann. Dann war, wenn ich die Bewilligung gehabt habe, habe ich wo immer und wie immer Antennen bauen können. Und da war ja noch keine Störungen, da war kein Fernsehen, war kein Radio. Das war ja alles, war ja gar nichts.
Ja, da gab es dann noch einen Funkamateur, einen Baron.
Ja, aber den habe ich nicht kennengelernt können, weil der hat die Bewilligung gehabt, 2B hat er gehabt. Aber der war eigentlich nie in Schopron tätig und haben mir auch nicht gehört. Viel gehört und viel gearbeitet war der städtische Ingenieur, der Steiner Gusti, und der Horvat, was der Mechaniker war, was ich von Budapest gebracht habe, und der Schilling auch nicht hatte. Und dann war ein Hochschüler, der hier gelernt hat, aber war auch Ödenburger, der oben gewohnt hat auf dem Löwenring, so dass wir von den zwei Bergen Fenster zu Fenster gesehen haben. Und dort war unsere ebenfalls auch so mit 18 Watt Leistung. Naja, da war ja nicht der 40 und 20 Meter. Und so.
Wie haben Sie Morsen gelernt?
Also Morsen haben wir so gelernt, das Nötigste. Nötigste. Weil dann war eigentlich vorne nicht so belaubnig. Das war immer so eine Sonder, nur Morse. Da hat dort war auch Bekanntschaft dabei von Nürnberg, der Offizier, der die ganze technische Leitung übernommen hat in der Schule. Und da war auch die Prüfung. Der Richli hat noch in Budapest, ich war auch in Budapest, aber das war na, fast so, ich will nicht sagen, wie, wenn man leicht dazugekommen ist. Altanfänger und zwischen die, weil ich war damals 17 Jahre, 18 Jahre alt und das waren ja alle schon Erwachsene.
Können Sie sich noch an Ihre erste wirkliche Weitverbindung oder das erste große Abenteuer erinnern?
Weitverbindung, er hat Weitverbindung, was kann man da mal sagen? Belgien, Holland oder hat Europa.
Das war ja damals gar nicht so einfach mit einem QSO. Man hatte nicht ganz genau gewusst, auf welcher Frequenz man ist. Und man hat abwechselnd gesendet, gehört. Wie war denn das damals?
Das war das Schwerste. Und überhaupt, das war das Schwerste. Zusammenpassen, dass auch Sender auf der Frequenz geht, wie der Empfänger. Ja, der Sender ist ja gegangen, aber wo? Aber da waren die Techniker, war schon, wo die uns geholfen haben und dann, er hat eine Frequenz angegeben in der Clubstation und dann waren wir gleich dabei.
Also irgendwann einmal haben Sie auch einen Kristall bekommen?
Nichts.
Nur mit Wellenmesser?
Nur ein Wellenmesser und ganz einfach ein Wellenmesser, eine Spule und ein Drehkondensator und
Nichts,
da war nichts, das war alles selbstgebaute Sachen und das waren welche besseren, dieser Ingenieur, der Steiner, der auch was wir gekauft hat. Und so ist dann, ja, haben wir die 20 Meter haben wir nicht einmal probiert, nur 40 Meter, überhaupt nur 80. Dann waren die Contest gesagt, waren nur ungarische. Und dann ist ja bei mir ziemlich rasch gekommen, dann die Sendeaufhörung, was die Deutschen dann.
Ja, genau darüber würde ich Sie bitten, dass Sie jetzt ein bisschen genauer erzählen, wie das gewesen ist.
Das ist gekommen, das Gesetz, dass jeder Amateur in 48 oder weiß ich, eine Woche Inhalt auf der Post eingepackt abgeben muss. Das ganze Gerät. Das war in 41.
Bis dahin konnten Sie ohne Schwierigkeiten?
Ohne Schwierigkeiten.
Haben Sie sehr viel mit deutschen Stationen auch gearbeitet?
Ja. Damals waren ja nicht viele Stationen. Das war, wenn man da gemacht hat, eine deutsche Station oder eine belgische, das war schon DX. Ja, mit der Leistung.
Na, mich hat es nur gewundert, denn die deutschen Funkamateure mussten ja 1939 zu Funken
schon
aufhören und gab es nur ein paar Kriegsfunkgenehmigungen.
Nein, da ist ja später hineingekommen, die deutsche Wehrmacht.
Das heißt, Sie durften in Ungarn noch,
wir durften noch
trotz des Krieges,
auch in 1941 noch. 1949 war das abgemacht. Auch und dann ist gekommen, dass man nicht nur die Sendeanlage, dann haben wir alles abgegeben, auch Normalradio und alles. Die abgegebenen Radio, was wir abgeben haben müssen, die waren unter dem Krieg eingestaut am Rathaus, am Stadthaus oben am Boden. Und nach dem Krieg, dass ich mit Glück so rasch zurückgekommen bin, ich war recht oft dort oben. Und was nicht dort war, da war, was jetzt sie abgetragen haben, am Löwering, das Hotel. Und dort haben die Russen, das russische Kommando, die Funkabteilung, das war ein ganz hoher Offizier, der perfekt Deutsch gesprochen hat. Und dann, ich war unter dem endenden Krieg war ich zu Hause und dann habe ich mich rasch entscheiden können, dass ich nicht zurück habe gehen müssen auf die Front, weil da war jeden Tag der Bombenangriff um 6 Uhr, bin ich hinein in die Kaserne, weil dann habe ich bekommen die Auswohnungen und von 6 bis 5 in der Kaserne zu Hause übernachten haben können.
Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, entweder zunächst mit den Deutschen oder später mit den Sowjetern, mit den Sowjets, weil Sie Funkamateur waren? Oder hat man Sie versucht, irgendwo dafür zu holen?
Sie haben mich schon probiert, von der ungarischen Wehrmacht unter meiner Ausbildung in Szombathely statt, wie heißt das eigentlich? Szombathely.
Steinamanga.
Dort war ich eingerückt und bin gleich nach 3 Monaten gefreiter geworden und als Funker, aber da waren diese Drahttelefone und die Radios, die wir vielleicht sowieso kennen, die ungarischen Militär, die R3, R5, R7, das waren die Größe. Wir haben die Einheit um den Kleinen gehabt, mit dieser runden Antenne. Na und dort war ich schon als Funker und dann haben sie mich einmal bestellt, ich soll mich anständig anziehen, hat wie man beim Militär. Und ich habe hinaufgemüssen in, da weiß ich nicht, wo die oberste Zimmer oder was so groß ist. Und dort waren etliche hochdeutsche Militärangehörige. Da haben sie mich gefragt, ja, warum ich so gut Deutsch sprich und so, ob ich nicht Lust hätte, hinüberkommen zur Wehrmacht, nicht zu. Sag ich, nein, ich habe dort nicht einmal Deutsch viel geredet. Nein, sage ich, wenn ich die schwere Zeiten des Jahres schon da in Kot und überall abgerutscht bin, dann bleibe ich schon dabei. Und dann haben sie mich übersetzt, ausgesprochen zu der, ich weiß nicht, wie sie es damals geheißen hat, weil ich war, ja, ich war als Flak-Funker. Das war der dritte selbstständige Flak. Da haben wir 4 Kanonen gehabt und die Mannschaft dazu, da wurde was gehört, ein Funker mit zwei einem Radio. Und dann bin ich zur Funkerabteilung, das war nur Funker, die ganze Kaserne. Ja. Dort war ich ein Jahr lang. Dadurch, dass ich mit dieser großen Bekenntnis habe, haben sie nichts anfangen können mit mir, haben sie hingestellt. Geräte repariert und am zweiten Griff war schon, wieso geht's bei denen, also bei jedem, und dort waren wir von ganzen Ungarn die Ausbildung. Und dann haben sie gleich gesehen, das war ein Fähnrich und ein Zugsführer, die technische Leitung gehabt, und haben sie gedacht, na, hat Schlosser, du kommst halt, deine andere Arbeit. Dann wurde auch dort dieser Offizier, dieser Fennig war auch ein Amateurfunker und der hat aber dort in der Kaserne gab es ein Funkgerät, aber schön groß, war eigentlich so 80, 100 Watt Leistung, auch selbst gebaut, recht schön. Und dann mit denen, und dann war schon der Krieg da, dann haben sie die ganze Flakabteilung hinuntergeführt, da am Neuwiedersee, wo die Schule war, die Scharfschule, weil dort haben die Flieger halt. Aber wir als Funker, wir haben nichts gemacht, wir haben nur eingeteilt. Und dann sind wir auch auf die Front gekommen von dort. Aber wir sind nicht mehr weit gekommen, ich bin dann zurück und ich mit meinem Glück, dass ich überall Deutsch Militär war und wer hat dort Deutsch gesprochen. Und so bin ich auch nach Hause gekommen, dass ich Deutsch gesagt, den deutschen ganz hohen Offizier, weil wir haben ja nichts mehr gehabt, wir waren nur am Weg, wir haben keine Kanonen gehabt, wir haben nichts mehr gehabt, nur gefahren noch auf die Front. Aber ich bin nicht mehr hinaus, ich bin nur bis zur 3-Grenze Duklahago, oben im Norden, wo Tschechisch, Ungarn und, ja. Immer mehr zurück und dann hat recht viele Kranke schon. Und da habe ich gesagt, den Deutschen, das war ein recht hoher Offizier, die haben dort gefressen und gegessen. Und ich habe gesagt, ich nehme diese schwer Verwundeten mit nach Ungarn, aber auf meinen Schein soll ich nicht draufschreiben, wohin. Und ich habe über Nacht die 3 Ungarn in Komorn bei Komarom abgegeben und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Aber bis Tschorna bin ich gekommen und dort haben sie gesagt, ich soll nicht mehr gehen nach Schopron, dort ist schon besetzt alles und kann man nicht gehen. Und ja, ist das nächste deutsche Lastauto so gekommen, Deutsch gesprochen, bin ich nach Schopron gebracht. Seitdem bin ich da, ja, aber jeden Tag die Flieger und dann war ich im Spital, Untersuchung und da haben sie mich immer zuletzt haben sie mich schon bewaffnet geholt und dann habe ich die Bekanntschaft gemacht mit der Oldenburger Artillerie, ein Zugsführer und hat gesagt, das ist kein Grund, der hat in der Nachbarschaft hofiert, er überschreibt meine Einheit zur Oldenburger Einheit, dass ich nicht zurück muss ins Lager oder auf die Front. Und so bin ich da geblieben in der Artilleriekaserne als Elektriker. Dann dort wurden die Wohnungen von den Militär, die höheren Offiziere. Dann dort habe ich halt Licht gemacht, wenn zu machen war, wenn ich nicht. Und so, dann sind sie zuletzt geblieben, zu dritt. Und dann haben sie gesagt, na, jetzt müssen wir auch gehen. Und da war ein Oberst, und da war noch ein, also die, und da haben wir gesagt, na, jetzt müssen wir abfahren nach Wien. Und ich sag zu diesem Oberst, das war ein Doktor, Dr. Schreiner, das war auch, aber der war bei der Abteilung, da hat nicht Steine gehabt, das war die Tistische Lücke, Administrator. Hat mir ne, und hat gesagt, na ja, Herr Doktor, dann gehen wir halt auf die Front, gehen wir halt weiter. Ich bin nach Hause, er ist nach Hause und der Dritte ist auch, weil mit dem habe ich mich noch einmal begegnet, er ist geblieben beim Militär, ist auch im Leben geblieben. Und so bin ich dann da geblieben und habe da erlebt. Meine Eltern habe ich in den Schutzkeller und nicht in den Keller unten. Und dann sind gekommen die Befreier, Kosaken mit Pferde, vor dem Fenster gestanden und ich war unten im Keller. Und dann haben wir gewusst und meine Antenne war oben noch komplett. Mein Chef, der hat sein Geschäft da gehabt auf der Grabrunde, wo jetzt die Apotheke ist, da ganz vorne. Und ja, bei denen haben wir halt dort weiter, als zivil schon. Na und dann kommt auf einmal ein Offizier, der auch Deutsch gesprochen, ob ich nicht weiß, wo die Rosalia-Gasse ist. Auf der Rosalia-Gasse habe ich gewohnt. Naja, viel haben wir nicht gefunden und die haben ja, das war ja mein. Und dann sind wir, da war nicht viel los und auf einmal sind sie dann gekommen. Nachfragen, und dann war da in der Koschikstraße die Kommandantur von den Staatssicherheit. Na, dort haben wir angefangen. Na, da haben sie gleich gesagt, na, gut, auf Wiedersehen. Da schauen wir uns nicht, weil sie sind ein paar Mal auf. Ja, das war ja früher das auf der Auslieferung. Allein ich bin nur da geblieben, aber warum, das weiß ich nicht noch heute. Da war ein Jude, der mich zurückgekommen ist und mich einen Schein bekommen hat mit seinem kleinen, mit 7 roten Stempeln und seitdem war ich in Ruhe. Mhm. Aber nachher die ungarische Polizei, die hat mich dann allerhand hier, aber ich habe nicht nachgegeben.
Weil sie ein Funkgerät besessen haben und die
Antenne. Ja, na, der deutsche Name war das erste. Dass ich ein Verräter bin und ein Kommunist und alles. Alles, was sie nur denken, haben sie auf mich gesagt. Da war das erste Erlaubnis, was mit dem Funken nach dem Krieg geworden ist, das war dann die Nachfolger des Militär-MHS. Und das, dort war die erste Frischgründung der Funkamateure. Ja, dort war dann Fahrschule, Fallschirm und Radio. Der war schon dabei bei euch. Ja, der war dort schon Funk, Amateur. Der hat dann recht lange mir erzählt, dass er recht viel schwarz gesendet hat, immer mit anderen Rufzeichen.
Nein, Leuwisch mit eigenen Rufzeichen arbeitet, aber früher, wenn Leuwisch hinausgeht, das war 71 oder 72 war, aber von den 63er Jahren machen wir wieder dem Radioamateure
Club
nicht Club noch nur eine kleine Gruppe war, nur welche wir zusammenkommen, ein wenig sprechen, aber noch nicht Radiosendet. Das Radiosendung wieder in dem 66 oder 65.
Und ich habe überhaupt nicht mehr, dass sie mich so viel Unannehmlichkeiten gehabt haben, habe ich gesagt, mit denen ist aus mit dem Radio. Und dann mit denen, Tag war das aus und sie nach Sorge hat mir unsere Freund, der leider schon gestorben ist, der Gesa Baci, ja. Der hat eigentlich gesagt, war zwei, dreimal bei mir und ich habe ihm immer, er hat mich immer aufgefordert, ich soll zurückkommen zu der Rade. Sag ich, nein, ich gehe nicht, dass ich ihm gerade hinausgeworfen habe, so dass sie nicht einmal mehr in meine Nähe gekommen sind. Und dann habe ich dann praktisch 30 oder 35 Motorsport. Motorsport und dann in 92 Jahren, zufällig durch meinen Freund Gregor Enčić und den sein Sohn war Funker und der war bei Josef als Besuch und seit dann habe ich dann Josef hinein in den Club, weil da war schon die Wendung und seitdem habe ich das neue Rufzeichen bekommen und Bewilligung und alles.
Ohne Prüfung.
Ohne Prüfung und seitdem, jetzt dann.
Haben Sie wieder mit CW angefangen oder gleich Sprechfunk?
Gleich Sprechfunk. Ich habe überhaupt nicht sprechen können. Das hat der Josef sagen, ich nicht einmal Begriff gehabt von Radio, weil ich habe mich ganz abgestellt. Ja. Weil ich habe so lange Radio, ich war ja selbstständig. Das war kein Fach noch. Da war nur, ich war Elektromeister, ich war selbstständig, Angestellte gehabt. Und ich war nur Radiotechniker. Ja. Dann war es nicht selbstständig, wie heute. Und so ist auch mein Meisterbrief. Mhm. Elektrikermeister und Radiotechniker.
Ja. Aber Sie können CW wahrscheinlich immer noch hören und lesen, ne?
Lesen nicht mehr, hören auch nicht mehr ist alles. Was hat man da bekommen? Eigentlich nichts, was man nur so von den Amerikanern oder von den Deutschen etwas, aber das waren alles meistens Radio mit Telegrafie. Und das hat mich überhaupt nicht interessiert und weil ich habe einen Bruder gehabt, der war speziell Funker bei der Fliegerei, als Funker. Na, und dann war immer das mein Traum, wenn er den Krieg überlebt hat, weil ich den größten Sender habe in Sopron und da habe ich auch nichts. Ich war nie in der Partei, wir haben gearbeitet, wir haben die ganze Stadt aufgebaut. Bei der verstaatlichen Bauindustrie, die ganzen Häuser, wo der Josef lebt und die Stadt, diese Bauern, diese Fertigkeit, alles. Ich habe eine, bei der Baufirma habe ich 25 Jahre verbracht. Bei einem Platz, und dort bin ich in Rente, eigentlich 30 Jahre, dann war ich selbstständig, dann war ich angestellt. Ich war bei dem Meister Schilling, und ich war da meistens bei Radic, das war die Großfirma, haben da die ganzen Dörfer elektriziert. Und dabei habe ich mein Trinkgeld immer verdient. Mir war keine Arbeit zu viel, ich habe immer mein Geld gehabt, ich nie habe ich. Ich habe mir dann statt einer Rad ein Motorrad gekauft und haben recht schöne Jahre verbracht und da war kein Verkehr, war kein Staub, nur die Wege waren halt schlecht. bei der heutigen Technik ist ja so kompliziert, und das sind bestimmt junge Leute, die auch das verstehen, und auch ältere. Und jetzt, die letzten Jahre, ist, da kann sich jeder hinsetzen, ist ganz unmöglich gefunden.